Herzlich willkommen bei Mittelstand Momentum, regionale Unternehmen im Rampenlicht.
Unser heutiger Gast hat einen faszinierenden Karriereweg beschritten. Er ist Pilot bei der Lufthansa und seit einigen Jahren begleitet er auch eine Führungsposition bei Bauer Consulting, dem Architekten- und Ingenieurbüro in Haßfurt. Wir erfahren, wie er den Weg über den Wolken zu den Konferenztischen bestritten hat. Sebastian zeigt uns, wie man heutzutage mit den Herausforderungen wie Fachkräftemangel umgeht. Freut euch auf ein hochinteressantes Gespräch mit Sebastian Kuhn von Bauer Consulting. Vom Cockpit ins Konferenzzimmer, das ist ja natürlich so ein Wechsel, der schon für Aufsehen sorgt. Erzähl doch mal, wie kommt man dazu? Ich sag mal, vom Pilot den Weg ins Ingenieur- und Architektenwesen zu kommen.
Ja, also tatsächlich, das war nicht so ganz vorgeplant. Bei mir war es relativ kitschig, also ich wollte immer Pilot werden. Also für mich stand da wirklich nichts anderes im Raum. Ich habe aber, als ich mich dann so ganz konkret mit auseinandergesetzt habe, also es ist erstmal die Frage, ob du es überhaupt schaffst, als ich es dann hatte, war mir aber relativ schnell klar, dass ich das mit einem Studium kombinieren möchte, weil ich schon immer auch Interesse hatte, also neben einfach Fliegerei, da hängt auch immer nach wie vor mein Herz noch, dass ich trotzdem irgendwas in so einer Büromanagement-Tätigkeit weiter da betreibt. Also das, so bin ich auch gestartet. Habe das bei meinem immer noch Arbeitgeber im Büro auch gemacht.
Und was hast du studiert?
BWL. Also ich bin klassisch Kaufmann, komplett getrennt vom Fliegen. Also ich habe diese Pilotenausbildung gemacht, habe auch mit dem komplett Fliegen angefangen. Also ganz klassisch macht das auch noch.
Aber Pilot wirklich hier?
Ja, also ich bin
Passagiere.
Flieg Airbus A320 aus Frankfurt. Das ist alles so ein bisschen Radius 6 Stunden um Frankfurt. Das mache ich jetzt auch schon im 13. Jahr. Von der Pilotenkarriere her, da nehme ich mich natürlich zurück. Wäre jetzt Langstrecke angestanden. Das muss ich aber aus zwei Gründen ehrlich sagen. Ich bin wirklich so Flieger aus Leidenschaft, Flugzeugfliegen. Auf Langstrecke arbeitest du zwar wesentlich weniger, hast aber mehr frei. Also du hast auch vor Ort mehr Zeit, du fliegst aber weniger. Also das wird mir auch ein bisschen fehlen, jetzt gerade, weil ich so wenig fliege nur noch. Und das andere ist trotzdem die Zeitverschiebung. Also das ist schon nicht zu unterschätzen, wie das nagt an einem. Und ich habe noch so ein drittes Problem einfach, das hat jetzt mit dem Büro zu tun. Ich muss so lange, bis so eine Stabilisierungsphase rum ist, die geht ein halbes, dreiviertel Jahr, Vollzeit wieder dort arbeiten. Das könnte ich mir, ich habe eine Mini-Teilzeit, einfach, das würde mit dem Büro nicht funktionieren. Also einfach, weil das wirklich ein anderes, das wieder Job wechseln intern, so muss man sich das vorstellen.
Ja.
Also da muss man komplett wieder, man fängt nicht bei Null an, aber tatsächlich, das sind zwei Paar Schuhe.
Für mich hört sich das an wie komplett zwei verschiedene Paar Schuhe. Also
ist es auch,
deswegen.
Also, der Spagat ist.
Ist es schon überhaupt überraschend oder für mich verblüffend, dass du immer noch fliegst, obwohl du ja jetzt schon auch als Geschäftsführer tätig bist. Ist es schon sehr, sehr zeitaufwendig, das Ganze, oder? Oder überhaupt also, unter einen Hut zu bringen.
Wie gesagt, also das entstanden ist das Ganze dann vor ungefähr 10 Jahren. Also wir arbeiten für sehr, sehr große Projekte, arbeiten wir mit Kaplan zusammen. Das ist auch ein Architekturbüro. Und das Büro kommt ursprünglich aus der Unternehmensberatung. Die beraten viel Kommunen für Bauleistungen, also bevor eine Schule gebaut wird. Was überhaupt ist nötig, dass die Schule gebaut wird, welche Fördermittel, welche, also solche Sachen.
Ja.
Deren Vorstand, das ist eine AG, ist Kaufmann. Und der hat gemeint, als mein Vater so ein bisschen für die Zukunft geguckt hat, wie es laufen könnte, ja, warum lässt du, also ich habe immer gesagt, das Fliegen auf dieser Mini-Teilzeit höre ich nicht auf, aber warum lässt du diesen Anteil, den du dort schon im Büro arbeitest, nicht und machst das bei Bauer Consult? Und so ist das entstanden, dass ich praktisch vom Fliegen, im Cockpit ins Büro gewechselt habe oder Teilzeit. Und ja, es ist anspruchsvoll, weil man trotzdem sagen muss, in zwei vollkommen getrennte Paar Schuhe. Also bei mir sieht es so aus, ich habe einen 30%-Vertrag. Ich arbeite jeden dritten Monat Vollzeit. Das versuche ich so gut wie es geht aufs Wochenende zu legen. Also gelingt natürlich nicht immer, aber da sind die Wochenenden weg. Das Büro ist natürlich trotzdem noch da. Also das sind schon sehr, sehr anstrengende Monate. Vor allem, ich muss trotzdem die Prüfungen, die man, die Simulator-Checks und so, die muss ich, das sind bestimmte Anzahlen. Also das reduziert sich leider nicht auf 30.
Ich wollte schon sagen, das ist ja nicht so, du machst also einmal die Prüfung, bist dein Leben lang Pilot und du musst es mal machen, ne?
Die muss ich praktisch äquivalent Vollzeit machen, habe aber nur 70% weniger Praxis. Also das ist auch schon, das heißt, ich muss mehr vorbereiten, um da fit zu werden. Es ist anstrengend, aber also da schlägt mein Herz trotzdem. Also so schön das ist, dieses zweite Standbein zu haben. Und es ist auch, also mir war es immer wichtig, das noch zu machen, weil es auch extrem interessant ist, in so einer Firma zu arbeiten. Würde mir wirklich das Herz bluten, das andere lassen zu müssen.
Ja, ja. Jetzt hast du, wir sind ja voll eingestiegen jetzt. Und jetzt hast du deinen Vater auch erwähnt, vielleicht um das Ganze, um uns ein bisschen mehr abzuholen. Welche Rolle spielt dein Vater in dem Unternehmen und welche Rolle spielst du jetzt genau in dem Unternehmen?
Also soll ich da gleich in die Geschichte einsteigen oder jetzt dort anfangen?
Ja, ich meine, zumindest, wie bist du dazu gekommen? Ich meine, du bist jetzt seit 2019
wir dann, haben wir angefangen im Herbst. Ja. Also offiziell im Januar dann 2020.
Genau.
Es hat so angefangen, mein Vater hat die Firma mit dem Andreas Bauer, das ist der Sohn vom Gründer, jetzt muss ein bisschen noch ausholen, historisch gewachsen, bieten wir Planungsleistungen im Bereich Hochbau an, Schulen, Sporthallen, Turnhallen. Und da, wo der Andreas sehr stark war, im Bereich Tiefbau, Wasserversorgung, Abwasser, Kläranlagen, das, was man nicht so sieht, aber was extrem zukunftsträchtig ist. Und so kam das halt, mein Bruder ist Architekt. Mein Bruder hat sich das aber, oder hätte gern die Unterstützung ein bisschen gehabt, einfach das Kaufmännische abzugeben, oder das Interesse war bei allen da. Da, das kennt man, der Architekt setzt sich selten gern mit den klassen kaufmännischen Themen auseinander. Also da war auch das Interesse da, das von jemandem anders begleiten zu lassen. Und so hat sich halt die Idee entwickelt, schon durch meinen Vater, ob ich das nicht mit meinem Bruder zusammen so machen könnte, er praktisch diesen, den operativen Bereich, die Architektur vorne dran zu begleiten, und ich hinten dran das Kaufmännische machen kann.
Und es hat gut funktioniert bis jetzt?
Wie in jedem Familienunternehmen, die Reibereien gibt es. Ich muss sagen, mit meinem Bruder, das ist das Schöne, verstehen wir uns sehr gut. Also das ist sogar fast noch mal intensiver geworden, das ist schön. Aber ich glaube, so wie es jede Firma hatte, Alt-Jung-Konflikte hatten wir auch. Ich glaube, wie es in jedem Familienunternehmen auch ist, das denkt man vorher nicht. Also wirklich überhaupt, das hat keiner gedacht. Ich habe ganz enges Verhältnis zu meinen Eltern. Dass wir da auf gewisse, man lernt sich halt einfach nochmal neu kennen.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wenn ich jetzt meine Eltern nehmen würde, denke mir, okay, jetzt komplett da zusammen zu arbeiten und an Projekten zu arbeiten, in Visionen, und es sind ja trotzdem unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Sichten, und dann zieht man trotzdem ein bisschen manchmal.
Unterschiedliche Richtungen, ja.
Aber man muss am Ende, findet man trotzdem.
Ja, das muss man ehrlich sagen, sonst würde man da nicht sitzen. Also das gab viel auch Diskussionen. Ich finde halt für mich das interessant, im Vornherein hätte ich es nicht gedacht. Also ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinen, also das hat keiner, glaube ich, gedacht.
Ja.
Das hat sich wirklich im Büro dann am Anfang so gezeigt, ne? Dass man sich nochmal anders kennenlernt. So vom, vor uns prallen natürlich jetzt konkret bei mir und meinem Vater natürlich auch Welten aufeinander. Der ist wirklich Architekt. Ich bin Kaufmann. Ich komme aus dem Cockpit, wo alles fast strukturiert ist wie beim Militär, ja. Also extrem
Uniform.
Durchgetaktet ist, auch Zuständigkeiten, Bereiche extrem zugeordnet sind. Dann, wo ich vielleicht auch für mich was lernen muss im Cockpit, ist halt auch etwas erst richtig, noch nicht mal perfekt, aber richtig überhaupt erst, wenn du 100% erreicht hast, was du in der Firma teilweise anstreben kannst, aber gar nicht erreichst. Also
bestimmt,
ich glaube, das wissen viele Unternehmer, das musste ich auch ein bisschen lernen. Perfektion kann man anstreben, aber
sollte man anstreben.
Oder sollte man vielleicht anstreben, also nicht, dass ich das nicht will, aber man muss schon Abstriche in der Umsetzung machen, wohingegen im Cockpit man diese Abstriche auf gar keinen Fall machen darf und nicht soll. Und das ist auch noch von der Erziehung her ein ganz anderer
Kompromisse
eingehen, ist da was Schlechtes, wohingehend in der Firma das unabdingbar ist, um erfolgreich zu sein.
Ja, aber Bauchen soll allgemein, also beeindruckt ja schon mit einer, du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, mit einer wirklich langen Firmengeschichte, die, glaube ich, bis 1961 sogar zurückführt, ne? Also eine halbe Ewigkeit, und ist ja trotzdem, ist bis zum heutigen Tag ziemlich gewachsen. Ich habe hier inzwischen über 300 Mitarbeiter allein, verteilt auf 8 Standorte. Das ist ja vielleicht, welche Standorte sind das?
Also der größte ist in Haßfurt natürlich, deshalb sind wir da. Wir haben noch einen großen Architekturstandort in Frankfurt mit 30 Mitarbeitern. Da machen wir hauptsächlich Architektur, aber auch Innenarchitektur. Da machen wir beispielsweise für Siemens so New Work-Konzepte, die dann ausrollen auf alle Werke. Wir haben noch einen Architekturstandort in Stuttgart. Dieses Thema Kläranlagen, Tiefbau, das betreuen wir. Pegnitz, das ist bei Bayreuth. Haben wir noch einen großen Standort, auch mit ca. 25, 30 Mitarbeitern. Da wird hauptsächlich das Thema bearbeitet. Wir haben in Teltow bei Berlin noch einen Standort. Das ist so historisch gewachsen, wo so alles Weng, wie man im Fränkischen sagt, bearbeitet wird. Das kommt einfach aus der Historie. Wir hatten mal einen sehr großen, oder nach der Grenzeröffnung, sehr viele Niederlassungen in Ost-Berlin, die an einen Ex-Partner abgetreten wurden. Und diese Niederlassung ist geblieben. Deshalb ist das historisch so ein bisschen bunt gemischt dort. In Bremen haben wir noch eine Niederlassung, die sich rein um diese technische Gebäudeausrüstung kümmert. Also rein diesen Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär mit überwacht. Wir haben bei Taunusstein eine Biologin sitzen, die sich um Wasserbiologie kümmert. Und das war der letzte Stand. In Bad Windsheim haben wir noch einen kleinen Standort, der sich hauptsächlich um Vorarbeit für diese Kläranlagen kümmert.
Und alles wird trotzdem irgendwo, ich sag mal, das Dach über allem ist das Standort in Haßfurt jetzt.
Ja, also bei uns ist es nach wie vor so, das gibt es in manchen Architekturbüros auch, das sind keine eigenständigen Firmen. Also wir versuchen die schon eigenständig vor Ort, versuchen wir schon, dass das
selbstständig
läuft, keine Frage. Also dass die Architekten in Frankfurt werden schon als eigenständig dort wahrgenommen. Aber es ist immer noch so, dass wir das als eine Firma laufen haben, also dass das keine eigenständigen, rechtlich keine eigenständigen Firmen sind, weshalb immer ganz viel Absprache auch mit Haßfurt ist. Dahingehend, auch wenn es ein Kampf war, hat Corona schon geholfen, weil wir merken, dass sich die Jahre davor die Niederlassungen ein bisschen verselbstständigt haben. Und jetzt mit der Digitalisierung, auch wenn es ein Kampf war, braucht man es sagen, die ein bisschen wieder näher ranrücken, weil halt natürlich über Teams doch mal relativ schnell sich ausgetauscht ist, was beispielsweise vor 5 Jahren, Berlin ist dann trotzdem weit von uns, gar nicht so möglich war, oder Bremen.
Den Satz hört man auch selten, ne? Ja. Corona hat da geholfen. Aber es hat definitiv, Thema Digitalisierung hat es natürlich mit dem Knüppel vorangetrieben. Ne? Dadurch
mit dem Knüppel, das braucht man nicht. Was war es bei uns allen?
Aber wenn man das Positive rausnimmt, dann kann man das auf jeden Fall so sehen.
Aber ich glaube, heute sehen wir das wirklich so, dass das extrem geholfen hat. Da mit diesen Niederlassungen, also teilweise hatten wir vor 10 Jahren durch den Abstand so ein bisschen das verloren. Das hat sich schon ein bisschen verselbstständigt. Wohingegen man merkt, dass das jetzt, was sehr schön ist, ist immer weiter zusammenwächst auch.
Ja.
Und das wollen wir auch vorantreiben, dass wir die Niederlassungen zwar eigenständig vor Ort weiterentwickeln, aber trotzdem diese Bindung nach Haßfurt, also mit uns ist schon wichtig, dass das Einbauer Consult,
das sieht man schon, das Gebäude, ja,
bleibt und dass sich das auch weiterentwickelt einfach. Also dass wir leben von den Mitarbeitern. Also wir sind kein produzierendes Unternehmen, das irgendwas herstellt, Maschinen oder so. Bei uns ist es das und das versuchen wir auch weiter wieder zu fokussieren.
Ja, ihr erschafft ja irgendwas. So direkt halt auch mit den Mitarbeitern direkt, die da.
Deshalb, das ist das Wichtige, was für uns halt ganz wichtig ist, dass das zusammenwächst. Und früher war das ganz, das Interessante ist ja, man hat überlegt, wann sich das verlaufen hat. Also das kann ich ja nur noch vom Hören sagen oder von älteren Kollegen sagen. Früher war es ganz eng, obwohl es kein Teams, keine Videokonferenz, Telefon gab es, aber früher war das viel enger. Irgendwann, frag mich nicht warum, hat sich das ein bisschen verlaufen. Jetzt ist es wieder am Zusammenwachsen, aber es ist interessant, dass es ja vor Video auch schon mal geklappt hat.
Also die Standorte, die gab es schon,
ja.
die gab es schon, ich weiß nicht, schon immer.
Also Stuttgart war, soweit ich weiß, die erste Niederlassung, die wir hatten, weil der Gründer des Unternehmens 61, das ist eben der Günther Bauer, der kommt aus Stuttgart. Und das, die erste Niederlassung ist 1 Kilometer vom Familienwohnort weg.
Okay.
Und so ist es, also das ist der älteste Standort, der da ist. Und so hat sich das historisch entwickelt. Und dann, früher war es halt auch noch, also vielleicht auch zum Spektrum, das wir bearbeiten, wir haben vom von der Anzahl der Aufträge, nicht vom Volumen, arbeiten wir 90% mit öffentlichen Auftraggebern zusammen. Also wir bauen eben Schulen, Sporthallen, Verwaltungsgebäude, Landratsämter, Kläranlagen. Und da war es halt früher ganz wichtig, immer Ansprechpartner vor Ort zu haben. Also
so kam
der Bürgermeister, der Landrat möchte vor Ort einen. Und so haben wir mal, ich weiß gar nicht wie viel, aber in der Hochzeit deutlich mehr Niederlassungen gehabt. Das hat sich ein bisschen durch diese europaweiten Vergabeverfahren erübrigt. Also heute kann sich in Asfurt ein Büro aus Spanien gleichwertig bewerben oder muss auch berücksichtigt werden, wenn sie den besten Preis anbieten, was davor unvorstellbar war. Also da wurde ein lokales Büro genommen.
Das heißt, ihr seid dann deutschlandweit aktiv? Oder ja. Wie weit geht das Ganze dann?
Also,
oder ist es schon?
Die Hauptaufträge ist einfach natürlich im nordbayerischen Raum, Südthüringen, weil bis Frankfurt, also in der Achse, ich sag mal 1,5-2 Stunden Radius um Asfurt sind die meisten unserer Aufträge. Aber durch die Standorte, wir sind mit Aufträgen genauso, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt Teltow die Niederlassung gibt, aber auf jeden Fall lange. Das ist auch schon eine sehr alte Niederlassung. Da sind wir absolut als Ingenieurbüro bekannt, jetzt eher dann für Straße, Kanal, Fahrradwege. Die arbeiten komplett eigenständig. Also das wird nicht durch Asfurt betreut.
Okay.
Und wo wir noch sehr große Aufträge haben, ist, jetzt komme ich ein bisschen in die Historie.
Ja.
Der Günter Bauer war Ingenieur für Wasserversorgung und hat in den 70ern, 80ern angefangen, für das amerikanische Militär Infrastruktur zu planen. Also nichts irgendwie in Militäranlagen, sondern die Amerikaner leben ja, wer das kennt, in diesen Barracks, immer in diesen Housings. Die ganze Familie zieht mit. Und der Günter Bauer hat angefangen, Wasserversorgung, Trinkwasserkanäle für diese Housings zu planen. Und die Amerikaner kennen das System, wie das bei uns ist, dass es einen Architekten gibt, einen Elektroingenieur, einen, der die Heizung plant. Das kennen die nicht. Die kennen bloß dieses Generalplanung.
Also, einer macht alles.
Einer plant mir 4.000 Wohneinheiten. Punkt. Und das beauftrage ich. Und daher kommt der Name ein bisschen Consult. Aus dieser Zeit im amerikanischen Englisch hat man das damals eben ein bisschen unter diesem Generalplanung im Bau verstanden. Im Deutschen oder jetzt im englischen Europa wird es eher als Unternehmensberatung verstanden.
Ja, deswegen habe ich mich
ein bisschen noch gewundert. Der ist auch ein bisschen schwierig, der Name. Gerade wenn du den Ingenieuren ist das nicht so wichtig, bei den Architekten merkst du das. Da führt der Name zu Problemen, aber daher kommt der. Der kommt aus dieser Generalplanungszeit. Und so ging das los, dass man angefangen hat, Schulen, Infrastruktur im Hochbau auch. Also der Günter Bauer hat dann das sehr schnell erkannt, dass das die Zukunft ist, diese Generalplanung. Und hat dann sehr schnell geguckt. Und so kam beispielsweise auch mein Vater und andere da ins Spiel, im Hochbau, Architektur, Schulen, Turnhallen, da auch mit anzubieten, Elektroplanung. Und haben da sehr viel das amerikanische Militär gemacht und sind so praktisch in Deutschland in diesen Schulbau reingekommen, das amerikanische Militär.
Das ist spannend.
Und das tatsächlich ist jetzt leider seit dem Krieg mit der Ukraine, muss man sagen, aber verstärkt das amerikanische Militär die teilweise schon brach lagen, Stützpunkte, sodass wir da wieder tatsächlich große Aufträge für Schulen haben, für das amerikanische Militär, die jetzt wieder hier Soldaten stationieren, also was man gedacht hat, was
mal, ist schon eigentlich abgebaut,
was ist, schon ja. mal vorbei war, ist leider wieder da ein bisschen am Kommen. Und da gibt es auch nicht mehr so viele Büros, die sich wirklich da aufs amerikanische Militär so fokussieren. Und
aber ihr schon?
Tatsächlich wurden wir da wieder angerufen und sind so ins Rennen gekommen. Und das ist bei Kaiserslautern, Rammstein, Vogelweh haben wir da auch große noch Aufträge.
Ihr bietet ja ein wirklich breites Spektrum an Dienstleistungen an. Wie schafft man das jetzt wirklich auch über so viele Standorte, über so viele Dienstleistungen, wirklich die Qualität, die Expertise von den einzelnen Dienstleistungen so hoch zu halten? Ich weiß nicht, welche Prozesse müssen da wirklich, wie viele Zahnräder müssen da ineinander greifen, dass das alles funktioniert, dass da wirklich auch euer Standard gehalten wird? Ich meine, es steht ja trotzdem Name für etwas.
Das ist zugegeben auch echt schwierig. Es war auch für mich, war die Vielfalt aus kaufmännischer Sicht auch das Komplexeste zum Einstieg und ist es immer noch. Weil trotzdem, mit der Architektur hatte ich natürlich durch meinen Vater immer mehr zu tun, mit dem ganzen Tiefbau weniger. Die ticken im Detail dann schon anders, auch wenn es ein Büro ist. Das merkt man, die Auftraggeber ticken ein bisschen anders. diese Abrechnungsmodalitäten sind ein bisschen anders. Auch die Anforderungen, auch wie die Akquise läuft, ist da noch ein bisschen, also es sind Details, aber das ist am Anfang sehr, sehr schwierig. Langfristig hatte man das so gelöst oder was immer gut funktioniert hatte oder historisch gewachsen, hat mein Vater den Bereich Hochbau als Geschäftsführer betreut, Andreas Bauer den Bereich Wasserversorgung Tiefbau. Der Andreas ist zum Jahresende praktisch in Altersruhestand gegangen. Wir haben aber da eine sehr, sehr schöne Lösung gefunden. Es gibt seit dem Jahr die Möglichkeit, eine AG und Co-KG in einem Ingenieurbüro zu gründen. Also das, was schon für andere Firmen lang geht, geht in diesen freiberuflichen Tätigkeiten nicht.
Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst.
Ja, wir konnten den Andreas Bauer da, wir brauchen da auch einen Aufsichtsrat, als Aufsichtsrat gewinnen. Wir haben zwei junge Kollegen, die diesen Bereich jetzt in der Verantwortung mit übernehmen. Also wir haben uns auch entschieden, dass es oder auch festgestellt, dass es schwierig ist, eine Person wie den Andreas, der so lang diese Erfahrung hatte und im Beruf stand, ad hoc zu ersetzen. Also das war auch von vielen Mitarbeitern, wer ersetzt den Andreas? Und da war klar, das schafft so keiner. Und haben das auf zwei junge Kollegen aufgeteilt. Einer, der sich eher um das operativ-fachliche kümmert, einer eher um honorare Abwicklung, Vertrag. Und haben trotzdem den Andreas als Aufsichtsrat noch hinten dran, der uns wirklich berät, beiseite steht und da noch auf die Finger guckt. Man kann so sagen, es ist ein Aufsichtsrat auch und wollten das ganz bewusst so, dass das für die nächsten paar Jahre, solange er diesen Aufsichtsratposten hat, da uns noch einen guten Weg und vor allem den beiden Kollegen, die das hauptsächlich übernehmen, einen guten Weg bereitet. Mhm. Bereich Hochbau ist natürlich ein bisschen einfacher. Mein Vater ist noch da, mein Bruder ist Architekt. Da war der Übergang natürlich ein bisschen einfacher. Da haben die Leute auch nicht so oder die Mitarbeiter auch nicht so gefragt, wie wird sich das geben. Das war jetzt eher speziell da ein Punkt. Und ein weiterer Vorteil durch diese AG und Co-KG war einfach, wir konnten das Unternehmen trotzdem in 8, wenn man so will, Tätigkeitsfelder aufgliedern. Also Architektur ist jetzt relativ simpel, aber auch Wasser, Kläranlage, Infrastruktur. Und konnten da wie so Fachbereichsleiter gründen, die wir versuchen, immer eine Doppelspitze zu besetzen. Einfach, weil es teilweise sehr junge Kollegen sind. Versuchen das immer mit einem eher jüngeren Kollegen zu besetzen und einem älteren, wenn uns das möglich ist. Sind damit auch in der Außenwirkung, wenn wir es feststellen, oder auch intern ganz gut gefahren, weil wir immer einen jungen, sage ich mal, dynamischen Kollegen haben, der auch was ändern soll. Und trotzdem einen älteren Kollegen immer haben, der vielleicht mal auf die Bremse tritt oder Erfahrung hat oder sagt, lass das mal.
Das funktioniert?
Es gibt natürlich immer Konflikte, das muss man aufpassen, aber bisher funktioniert es ganz gut, muss man sagen. Man muss natürlich sich die Person ein bisschen anschauen, dass das funktioniert. Aber so haben wir uns jetzt praktisch für die nächsten Jahre, für die Zukunft aufgestellt und versuchen das so, immer diesen Sparring-Partner, einen Jungen, einen Senior, ich trete da jetzt keinem zu nahe, das aufzubauen und so die Kompetenz zu erhalten und es weiterzugeben. Und wie gesagt, jetzt mit der Rolle als Aufsichtsrat haben wir noch das große Glück, dass der Andreas da nicht ganz verschwunden ist, sondern das noch mit überwacht und trotzdem eine gewisse Distanz da ist, dass sich natürlich das auch entwickeln kann. Weil wenn natürlich der Seniorchef immer im Unternehmen ist, das wird immer der Chef bleiben, auch weil natürlich der Name an der Tür steht. Das muss ja auch klar sein, wenn es nicht einen gewissen Cut geben würde, würde sich da auch keine Entwicklung stattfinden.
Das heißt, es ist jetzt praktisch so, ihr habt da so einen Prozess entwickelt und Aufgaben auch gut verteilt, so dass das Ganze auch, ich meine, es sind trotzdem, ja, wie gesagt, ein breites Spektrum, was da irgendwie überwacht werden muss und dann auch, dass die Firma auch dennoch immer im Wachstum ist, ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Das ist aber auch, mit Sicherheit stellt ihr euch ständig auch großen Herausforderungen, oder? Was wäre so die letzten Jahre für die größte Herausforderung gewesen, die ihr auch dann auch gemeistert habt?
Also die momentan größte Herausforderung, wir haben jetzt das große Glück noch, dass wir jetzt nicht, also relativ aktuell kriegt man es ja mit, Wohnungsbau, Bauwirtschaft ist im Keller. Wir haben jetzt noch das große Glück, dass wir durch diese öffentlichen Auftraggeber von großen, weil wir haben schon auch Aufträge verloren, aber im verkraftbaren Rahmen. Wir haben, deshalb halten wir auch an diesem breiten Spektrum fest. Vielleicht nochmal sagen, warum wir gar nicht, manche würden vielleicht sagen, auf Kernkompetenzen fokussieren. Wir haben halt das große Glück, zum Beispiel diese Wasserversorgung, das sind hoheitliche Aufgaben. Also wenn es irgendwelche Maßnahmen in der Wasserversorgung zu tun sind, beispielsweise in Haßfurt, sind das keine Maßnahmen, die geschoben werden dürfen. Eine Schule kann ich, solange es jetzt nicht akut brandgefährdet ist, ja, oder sonst was einsturzgefährdet, das kann ich rausschieben. Ja. Ein Wasserwerk muss gebaut werden. Das hilft uns halt, warum wir da auch so dran festhalten, immer eine gewisse Auftragslast zu haben. Wir nehmen zwar vielleicht so Konjunkturspitzen nicht unbedingt mit, aber wir haben immer eine ganz gute Grundauslastung. Und die größte Herausforderung der letzten Jahre für uns war definitiv trotzdem Personal. Das Gebäude, so schön das ist, war, um Leute nach Haßfurt zu kriegen. Also für uns ist es nicht die Anzahl der Aufträge, bei uns ist es die Aufträge wirtschaftlich abzuarbeiten, das Niveau an Leuten zu bekommen, auf dem Niveau zu arbeiten und auch Leute, das muss man einfach sagen, im Standort Haßfurt auch nach Haßfurt zu bekommen. Diese Reisebereitschaft wird immer weniger. Also teilweise, gerade an den Universitäten kannst du Architektur nur in großen Städten wie München, Berlin studieren. Die kriegst du echt schwer da wieder weg, wenn die da mal wohnen. Das muss man sagen. Also der Markt ist extrem umkämpft, das muss man wirklich sagen. Und das war die letzten Jahre definitiv, oder ist es immer noch eine Monster-Herausforderung, Leute nach Haßfurt zu bekommen. Die Fluktuationsraten, ich kann es jetzt nicht aktuell wirklich Zahlen fassen, aber hat sich auch deutlich erhöht zu Jahren davor. Das ist aber, also wir tauschen uns mit anderen Firmen auch aus.
Warum? Weil viel abgeworben wird, oder?
Es wird viel abgeworben. Wir werben, sind wir ehrlich, das Spiel weiter. Wir haben keine andere Wahl, werben es dann teilweise bei anderen Leuten wieder ab.
Ja, aber woran liegt es, glaubst du, dass das hier sich jetzt so geändert hat oder dass es so viel schwieriger ist? Ist es die Berufswahl? Ist es wirklich der Standort?
Es ist ein Faktor, es ist sicherlich ein Teil, wo wir auf manche Mitarbeiterwertschätzung zu spät reagiert haben, also das ein bisschen unterschätzt haben. Ein Teil ist, schätze ich, definitiv noch der Standort Haßfurt. Aber wir suchen halt wirklich Ingenieursfachkräfte, das wird zwar auch in Coburg, Würzburg und Bamberg teilweise ausgebildet, Nürnberg, aber tatsächlich, wenn die nicht zufällig Familie hier in Haßfurt haben, sind die nach dem Studium in Nürnberg verwurzelt und der Bau oder die Bauwirtschaft, der Markt war einfach so leer an Fachkräften, die haben einfach keine Not oder überhaupt keinen Grund gehabt, nach Haßfurt zu kommen.
Ja.
Also wenn die Freundin oder die Frau oder der Mann in Nürnberg wohnt, die hast du da, also es sind meistens bei uns muss man ehrlich sagen, haben extrem viel investiert. Die meisten nachhaltigen Personalakquise-Maßnahmen haben wir echt dann durch die Frau oder der Mann ist Lehrer in Haßfurt, wurde daher versetzt.
Ja.
Oder wie auch immer, solche Dinge.
Von welchen Fachkräften sprichst du da genau?
Wir haben großen Mangel an dann teilweise erfahrenen Architekten.
Was heißt erfahren für dich?
3 bis 5 Jahre Erfahrung in der Projektleitung oder gerne mehr, aber das ist okay. Schon, das ist teilweise schon, also ich sag mal immer einschlägiger Berufserfahrung, bei uns heißt das halt schon mal an einer Schule mitgearbeitet. Wir haben ganz großen Bereich noch oder Bedarf in den Bereichen für diese Lüftungsplanung, das hört sich ein bisschen so um, Heizung, Lüftung, Sanitär. Das ist bei großen Schulgebäuden sehr, sehr komplex, also das zu planen, das auch immer noch ganz hart umkämpfter Markt. Und wir merken zwar auch, dass die Konjunktur sich eintrübt, dass es vereinzelt Bewerbungen gibt. Also das merkt man schon, dass das ein bisschen abgenommen hat, dieser Druck. Aber es ist noch angespannt. Also diese Hochphase ist rum. Und weil du fragst, warum ist es so? Es ist halt einfach der Bedarf so groß gewesen, dass
die letzten Jahre
händeringend jede Baufirma, jeder, also da ist Ellenbogenmentalität, da hat jede Firma der anderen die Leute geklaut. Das ist auch kein schönes Miteinander, aber du am Schluss Eltern da haben da viel beigetragen.
Ja, klar. Aber hat sich da jetzt, würdest du sagen, entsteht gerade so ein Wandel? Ich meine, zur Wirtschaftslage oder so, wie ist das für euch jetzt aktuell?
Minimal muss man sagen, ja. Also wie gesagt, in unserem Segment ist die Auftragslage noch da, aber wir merken schon, dass Anfragen selbstverständlich, also wir haben schon, weil ich jetzt gerade sage, von der Anzahl der Projekte ist das Hauptthema im öffentlichen Bereich. Beim Umsatz sieht es anders aus. Wir haben einzelne sehr große Projekte mit der Industrie, die teilweise noch bauen, auch für die Zukunft sich aufstellen, teilweise aber so Sanierungsmaßnahmen etc. zurückstellen. Und das darf man nicht verkennen. Die Firmen, die sich zum Beispiel viel mit Industrie, also Planung für Industrie auseinandergesetzt haben, die suchen natürlich jetzt auch andere Aufträge, drängen in das, was noch da ist, öffentliche Hand. Also der Druck nimmt schon auch dazu.
Ja, ich meine jetzt auch jetzt auf das Personal bezogen. dass da dann, dass sich das wieder sozusagen in eine andere Richtung geht, dass es so umschwenkt?
Bei uns minimal. Ich will jetzt nicht sagen, dass eine Trendwende da ist. Aber ich muss mal sagen, nach allein auf hoher See, wenn man es mal bildlich so spricht, in der Dunkelheit sieht man so einen Silberstreifen schon am Horizont, dass man, wenn man ausschreibt, mal überhaupt Bewerbungen bekommt.
Ja.
Also
ja.
Haben da viel, viel Arbeit auch investiert die letzten Jahre.
Ich wollte gerade sagen, was macht ihr denn aktiv? Was ist denn die Lösung? Du hast jetzt gemeint, ihr habt ja tatsächlich bewusst so ein Gebäude hingestellt. Das ist auch das, was mir jetzt an der Zahler Straße, wenn du da fährst, du guckst, egal wann du vorbeifährst, du schaust immer nach links und schaust dir dieses Gebäude an, wenn ich jetzt in Richtung Bamberg oder Zeil halt eben fahre. Und das war wirklich bewusst auch so, das ist um wirklich als Magnet auch
das auch, also die, vielleicht auch, dieses Gebäude entstanden ist ganz interessant. Das haben die Mitarbeiter mitentschieden, wie es entsteht. Also bei Schulen, mein Bruder ist beispielsweise für, das heißt Planmissionsspielschule zertifiziert. Das heißt, man setzt sich ganz in einem ganz frühen Stadium mit Lehrern, mit aber auch Hausmeistern, teilweise Schülern, also einfach, wie man neudeutsch sagt, Stakeholdern zusammen. Und dann wird ein Spiel gespielt, wie Leute sich Schule vorstellen. Also das hat auch nichts mehr mit uns zu tun, wie wir in die Schule gegangen sind. Da gibt es ganz neue Ansätze, Lerncluster, also mit Räumen, also wirklich ganz anders, als wir das kennen. Und dieses Spiel, wenn man so will, haben wir mit Mitarbeitern gespielt. Also das ist ganz demokratisch entstanden. Und dabei ist halt zum einen entstanden, was wünschen sich die Leute? Ein nachhaltiges Gebäude, das ist ja, auch wenn man es von außen nicht sieht, ein kompletter Holzbau. Also das, ja,
wirklich?
Das erscheint den meisten, das sieht man von außen überhaupt nicht. Das war den Leuten ganz wichtig, dass es ein ganz nachhaltiges Gebäude wird. Also alles, auch was wir an Holz verbraucht haben, das haben wir in Seilershausen lokal wieder aufgeforstet mit dem Wald. Das Gebäude wurde, das war auch ein Wunsch, deshalb schwarz, weil das eine Photovoltaikfassade ist. Also das Gebäude erzeugt komplett seinen eigenen Strom. Und die Heizung funktioniert relativ, also das war auch ein Wunsch. Da habe ich auch lange gebraucht, bis ich das System verstanden habe, über einen Eisspeicher. Also wir heizen über Eis. Wir bringen Wasser zum Gefrieren. Und den Strom, um eine Wärmepumpe anzutreiben, die diese Wärme entzieht, der wird durch die Photovoltaik produziert, sodass das Gebäude vollkommen unabhängig ist. Und
was heißt komplett unabhängig?
Komplett unabhängig heißt, wir sind wirklich Strom und Wärme, also Wasser nicht, aber Strom und Wärme schafft das Gebäude komplett autark, wenn das Wetter mitspielt.
Auch im Winter?
Auch im Winter, wenn natürlich die Sonne mitspielt. Also wir haben jetzt keine Windrad oder so, das sind vielleicht für die Zukunft Ideen, die man
machen kann. Aber mit der Sonne, die wir jetzt aktuell immer so im Winter haben, ich meine, in Deutschland jetzt muss man sagen, so sonnig ist es ja nicht.
Das Interessante ist, das wusste ich auch nicht, also wie gesagt, ich bin Kaufmann, ich kann es nicht wiedergeben. Wir haben durch diese hohen Rechnerleistungen gar kein Heizproblem, sondern ein Kühlungsproblem. Ich weiß nicht den genauen Wert, aber ich glaube bis, jetzt aus der Luft gegriffen, 10 Grad, die Ingenieure mögen es mir verzeihen, kühlen wir noch. Wir heizen gar nicht, weil die Abwärme so hoch ist von den Rechnern, von Menschen, das wird alles damit einbezogen. Also
das ist ja krass.
Also deshalb spielt eine hohe...
Halt aktuell, ihr müsst sogar kühlen.
Die Rode an Home Office tatsächlich spielt bei solchen Berechnungen, oder muss berücksichtigt werden, weil wenn plötzlich die halbe Belegschaft im Homeoffice ist, fehlen da 100 Mann, die heizen. Also sowas wird damit berücksichtigt.
Der Mensch als Heizung.
Tatsächlich. Und also das waren eine der Maßnahmen, die wir für die aktiven Mitarbeiter gemacht haben, für die Mitarbeiterakquise.
Das heißt, jeder konnte sich wirklich aktiv an dem Projekt anschließen oder hat einen Einfluss drauf gehabt.
Und da ist also noch ein was entstanden, dass es halt aktive immer Möglichkeiten für ruhige Besprechungsräume gibt. In der Mitte hat man immer so einen Lounge-Kommunikationsbereich. Und was haben wir weitergemacht? Wir haben eine Art Kantine. Also wir können mit so einem Art Dampfgarer Essen zubereiten, haben wir eine Firma gefunden, die das anbietet. Wir machen viel bezuschussen Sport. Das ist auch eine regionale Firma aus Bayreuth, IGB, wo wir das bezuschussen. Das ist aber eher alles für die Bestandsmitarbeiter. Was haben wir gemacht? Deshalb sind wir nicht ganz zufällig zusammen. Wir sind ganz massiv, haben wir zum einen Social Media Auftritt ausgeweitet. Also haben das früher über eine Social-Media-Agentur gehabt, mit denen wir nicht ganz zufrieden waren, weil wir da auch gemerkt haben, die haben uns nicht ganz verstanden. Die haben uns zum Beispiel in so einen Immobiliensektor rein, also wie Immobilienmakler, mit was wir gar nichts zu tun haben. Das haben wir auch gemerkt, dass es, ihr wisst es am besten, wenn der Algorithmus einmal denkt, ihr seid Immobilienmakler, dann
an die falsche Zielgruppe aus.
Das ist vollkommen in die falsche Zielgruppe gegangen. Also da haben wir auch ganz massiv Arbeit geleistet.
Ja, ist nicht ohne Social Media, man muss das schon.
Also ohne es zu verstehen, wir haben das dann auch gemerkt, in welchen, also warum andere da Erfolg haben und wir nicht. Das wundert man sich, weil man denkt, man investiert ja da schon. Also haben da das massiv aufgebaut, auch mit internen Stellen, wirklich Stellen geschaffen, die das Material liefern dafür. Was wir jetzt ganz aktuell wieder machen, ist, wir werden Social Media auch wieder wirklich dafür nutzen, nicht nur Werbung, sondern auch mal Büroalltag zu zeigen. Also
Social Media ist ja keine Werbeplattform, das ist ja der falsche Weg, sondern ihr wollt ja damit im Prinzip ja trotzdem das, was ihr offline macht und zeigt, das in die Online-Welt sozusagen transportieren, um die Leute auch wirklich anzuziehen, ne? Einen Sog zu erzeugen sozusagen.
Also das wollen wir mal ganz aktuell, was es eigentlich mal war, wofür ich es auch gut finde, neben vielen Kritikpunkten, die es gibt, aber mal wirklich zu zeigen, was machen wir da,
genau.
Wie sieht es aus. Also da haben wir viel investiert. Und was wir auch wieder angefangen haben, das geht aber auch erst, war natürlich ein bisschen Corona geschuldet, wir haben ganz massiv wieder angefangen, also fast rückerkolonnenmäßig muss man sagen, jede Berufsmesse, jede Ausbildungsmesse, jeden Schultag, jede Uni-Veranstaltung vor Ort
wieder präsent zu sein. Ne?
Präsent zu sein. Also es war extreme Arbeit, das ist auch frustrierend, weil teilweise, da muss man auch offen sagen, manche Firmen da schon weiter waren. Also man denkt dann, ja, man fährt dann einmal zur Hochschule Coburg und die freuen sich alle. Dann stellt man erstmal fest, dass da schon zig Firmen die Leute abwerben. Und nicht jeder, der Architektur studiert, möchte in ein Architekturbüro. Also da gibt es auch Leute, die gehen gerne auf ein Amt, die machen was ganz anderes, die machen Softwareberatung danach. Oder das ist ja auch nicht, dass jeder dann hochschreit, ein großes Architekturbüro zu gehen. Manche wollen bewusst ein kleines Architekturbüro.
Aber dafür umso wichtiger ist ja dann auch zu zeigen, was ihr alles denn sonst noch bietet. Es ist ja nicht immer so einfach zu pauschalisieren, ja, wir sind Architekturbüro. Sondern so, da nutzt ihr dann auch Social Media sehr wahrscheinlich unter anderem. Welche Plattform nutzt ihr da insgesamt, wenn man sagt, okay, wir müssten jetzt präsent sein? Digital, online?
Also ganz aktuell haben wir gemerkt, dass Xing ein bisschen sich verlaufen hat. Wenn man jetzt uns fragt, was wir so ein Feedback kommen, man muss auch ehrlich sagen, wir haben das, ich weiß nicht, ob die sich da selber ein bisschen ins Ausgeschossen haben. Wir haben uns da eigentlich bewusst irgendwann entschieden, deren Preispolitik nehmen wir mit. Also das war einfach für ein mittelständisches Unternehmen trotzdem nicht mehr tragbar preislich. Das muss man so deutlich ansprechen. Das, was da eine Stellenanzeige gekostet hat, wenn man nur mal guckt, man kriegt zwar eine schöne Auswertung, wie viel gucken die sich an? Haben sie immer so schön gesagt, Hassfurt bleibt Hassfurt, habe ich gesagt, das weiß ich selbst. Aber wir nutzen jetzt ganz aktuell LinkedIn viel. Also versuchen viel LinkedIn wie so ein Business-Social-Media zu nutzen.
Ja.
Und eben Instagram, Facebook. Das sind die beiden Medien, die wir hauptsächlich bespielen, neben ein paar Fachportalen und so. Aber jetzt in der Außenwirkung versuchen wir da hauptsächlich präsent zu sein und haben auch einen Eindruck, dass das im Moment gesehen wird.
Genau, baut sich natürlich nach und nach immer weiter auf.
Aber auch da sieht man zumindest.
Aber ihr legt da schon großen Fokus auch darauf jetzt, ne?
Ja, wie gesagt, also wir werden jetzt ganz aktuell hoffentlich eine Kollegin einstellen, die sich rein um Social Media im Sinn wirklich von Büroalltag nach außen tragen kümmert, um da auch mehr LinkedIn zu präsentieren. Da waren wir auch unterbesetzt im Marketing. Es ist natürlich auch viel vielfältiger, als das früher mal war. Bei uns muss man vielleicht noch sagen, die Besonderheit bei uns ist, wir haben kein Vertriebsmarketing im klassischen Sinn. Wir verkaufen keine Produkte, weil wir bewerben uns immer über sehr formelle Vergabeverfahren, die extrem anonym ablaufen.
Ja.
Also das sind europaweite Ausschreibungen. Das heißt, wir mussten das auch erstmal lernen, sozusagen. Deshalb war das Marketing auch gar nicht so hoch angesiedelt. Erstmal lernen zu sagen, ja, wir verkaufen nichts, da hat eine Firma viel eher. Bei uns ist es rein Personalmarketing.
Es ist aber auch etwas, was du, du verkaufst. In dem Moment sind ja praktisch die angehenden Mitarbeiter oder das Personal, das ist ja dann irgendwo deine Zielgruppe oder deine Kunden, die du akquirieren willst. Es ist halt einfach eine andere Zielgruppe.
Aber das mussten wir aber auch erstmal lernen,
genau.
Das ist ja auch Marketing. Dass wir das schon dringend nötig haben.
Yeah.
Aber halt anders, deshalb da wurde immer auch so geguckt, naja, so klassisch verkaufen tun wir ja nichts. Also jeder, der, keine Ahnung, irgendwelche Produkte, bei uns werden ja viel Rohre hergestellt von großen Firmen, denen ist natürlich klar, das muss ich irgendwie an Mann bringen.
Yeah.
Da gibt es einen Vertrieb, da gibt es, Das gibt es bei uns so nicht abgewandelt. Aber bei uns ist halt ganz viel dieses Personalmarketing und das mussten wir dann auch erstmal aufbauen und verstehen, dass wir da schon Arbeit zu tun haben.
Ihr wollt ja dann auch, im Prinzip geht es dann für euch dann oder es geht auch für viele Unternehmen so in erster Linie darum, wirklich diesen, diese Marke aufzubauen, wirklich als Arbeitgeber, ne? Also wirklich da den Fokus drauf zu setzen. Wir sind, wir suchen jetzt keine Kunden, also du baust halt wirklich online die Marke auf, um wirklich dann auch das Personal, die angehenden Architekten alle für sich zu gewinnen, anzuziehen, ne? Und da auch präsent zu sein und sozusagen auch andere vielleicht auszustechen dann in dem Moment, ne? Oder dich abzuheben, das ist ja das Ziel dann am Ende.
Ja, was da gut funktioniert hat, ist trotzdem, ihr wisst ja in Perfektion, dass man die Zielgruppen viel konkreter ansprechen kann. Ich kann einen Auszubildenden ganz anders über Instagram ansprechen, allein durch absolute Kurve, durch die, wie ich es mit einem 50, klar, jetzt mit 50, 60 werden nicht mehr so viele auf Instagram sein.
Naja.
Aber es kann, weiß ich jetzt nicht, aber die Jungen jetzt in unserem Alter bis noch jünger, die kann sich sehr gezielt ansprechen. Das ist eine Möglichkeit, die hatte ich früher so gar nicht.
Ja.
Also so im Detail.
Warum glaubst du denn jetzt, wenn es so, aus deiner persönlichen Sicht, wieso ist Social Media dann für so ein Unternehmen überhaupt noch wichtig? Oder wie wichtig findest du es überhaupt für euch?
Ja, das Wichtige ist, glaube ich, wir sitzen jetzt hier ein bisschen regional, Familienunternehmen. Das ist ja vielleicht das, was wir auch beweisen müssen, was wir besser machen als ein Konzern, ist ja dieses Nahbarsein für Leute. Also trotz 300 Mitarbeiter irgendwie versuchen, ganz flache Hierarchien zu haben. Jetzt vielleicht nicht wie ganz früher, dass der Günter Bauer oben noch steht. Und das stellen sich manche dann auch vielleicht ein bisschen zu krass. Das ist nicht darstellbar. Aber für uns ist ja ganz wichtig, diese Nähe zu transportieren, dass wir für die Leute da sind, dass wir das wieder aufbauen, fokussieren für die Mitarbeiter. Das ist unendlich viel Arbeit. Das ist auch viel mehr Arbeit, als ich mir das gedacht habe. Das ist auch teilweise gar nicht so möglich, wie sich es manche vorstellen. Und dafür ist halt Social Media wichtig, das zu transportieren.
Hm. Was viele zu erreichen.
Uns von einem Konzern, was unterscheidet uns von einem anderen? Was macht ein Familienunternehmen? Also warum soll sich jemand bei uns bewerben und nicht bei einer großen Baufirma, bei einem großen Konzern teilweise? Die Baufirmen sind ja wesentlich größer. Was unterscheidet uns da?
Ja, jetzt hast du mal die Möglichkeit. Was unterscheidet euch denn? Was transportiert ihr denn über Social Media oder was ist der Unterschied? Was sind eure Werte?
Also unsere Werte, die wir uns aufgesetzt haben, ist für die Zukunft auf jeden Fall, das Büro nachhaltiger zu gestalten. Also
Nachhaltigkeit, das habe ich schon jetzt immer wieder gehört.
Stimmt, wir haben es eigentlich gesagt, dass wir haben es Ressourcen schon genannt mit nachhaltig, weil wir den Begriff auch nicht mal hören konnten. Aber für uns ist halt ganz wichtig, dass wir den ganzen Planungsprozess. Also nachhaltig heißt jetzt nicht immer, dass wir das Büro trägt schon einen großen Teil vom Bauen her zu dieser CO2-Reduzierung bei. Aber was wir da ganz konkret machen, was uns wichtig ist, auch wenn man vielleicht dieses nachhaltig, der Begriff ist natürlich mittlerweile, da schreibt sich jeder auf die Fahne, wo wir es konkret probieren. Einer der Gesellschafter, die da mit dabei sind, der wird bald auch Prüfer, der darf Baumaßnahmen zertifizieren, ob die auf gewisse Nachhaltigkeitskriterien. Also wir treiben das wirklich voran, wollen das auch anbieten, im Planungsprozess den Leuten schon zu sagen. Weil was klar sein muss, es wird immer so getan beim Bauen, ich nehme ein bisschen nachhaltige Materialien, dann wird es schon, das ist extrem teuer. Also man muss schon den Entscheidungsträger, nimm eine Schule her, ein bisschen auch Futter liefern, warum die in ihrem Stadtrat, Gemeinderat, in ihren Entscheidungsgremium jetzt deutlich mehr für eine Schule ausgeben sollen, die konventioneller Bauweise 30-40% weniger kostet, gerade bei den aktuellen Zinsen. Und da muss man halt einfach, das machen die in Kopenhagen schon besser. Gibt es zum Beispiel diesen Cradle-to-Cradle-Ansatz, also von der Wiege zur Wiege heißt das unschön übersetzt. Das heißt, man muss auch mal gucken, vielleicht reiße ich die Schule ja in 70 Jahren wieder ab komplett. Und dieser Rückbau, der verursacht ja auch CO2, Schadstoffe, krass, Umwelteinflüsse.
So weit schaut ihr.
Und ja, das geht mit Software. Also wir bauen uns da selbst eine Datenbank auf. Das macht der Kollege auch. Wie viel CO2-Belastung? Also das geht, wir haben da mal angefangen. Im Detail drehst du durch, weil das heißt auch wirklich, jede Dachlatte, die auf die Baustelle gefahren wird, wird ja mit einem LKW von irgendwo gefahren, muss berücksichtigt, also produziert CO2, auch wenn das Holz vielleicht aus irgendeinem nachhaltigen Anbau kommt. Das muss ja irgendwie auf die Baustelle. Also du verlierst dich da irre. Was ich damit nur sagen will, deshalb, das ist ein Wert, den wir uns aufschreiben oder wo wir unterstützen wollen. Wenn ich diesen anderen Blickwinkel betrachte, ist es vielleicht sogar günstiger. Ich muss bloß mal gucken, weil für die Generation.
Dafür brauchst du immer eine gewisse Weitsicht.
Also deshalb, wir definieren für uns Nachhaltigkeit auch ein bisschen. Nachhaltig heißt ja auch ein bisschen den Blick für Generationen in 30 Jahren. Also deshalb muss man ein bisschen diese Vorausschau. Und wenn du den Blick nimmst und zum Beispiel dann manche Teile in Holz baust, anstatt das in Massivbetonweise, du deinen Nachfolgern, also in vielleicht 30, 40, vielleicht auch erst in 50 Jahren, aber schon einen Gefallen tust, du musst jetzt mehr Geld investieren, aber du hinterlässt denen natürlich keine, Asbest kennt jeder, keine schadstoffbelasteten Gebäude, sondern du hinterlässt denen halt ein ressourcenschonendes Gebäude, das auch für den Rückbau vielleicht das Holz teilweise noch verwendet werden kann.
Ja.
Und das ist so ein Aspekt, wo wir uns fokussieren, wo wir, den wir weiter vorausbauen, wo wir, denke ich, in Zukunft auch mit dem Holzbau, also muss dazu sagen, mein Bruder hat neben der Architektur nochmal ein Aufbaustudium, der ist Fachingenieur für Holzbau gemacht, also fokussiert sich.
Ja, da kommt es auch ein bisschen mehr,
der wahrscheinlich. Treibt das auch ein bisschen mehr wirklich voran, neben dieser reinen Zertifizierungsgeschichte, dass wir uns da im Holzbau fokussieren, dass das alles regional gemacht wird. Wir sind einfach trotz der Größe, muss man sagen, noch ein Familienunternehmen. Wir sind jetzt vielleicht kein 10-Mann-Betrieb mehr, also ich will das jetzt auch nicht, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, überstrapazieren. Es geht jetzt auch nicht, dass wir mit jedem Anliegen jeden Tag, aber trotzdem, das kriegen wir auch als Feedback, muss man sagen, trotz der 300 Mitarbeiter schaffen wir oder versuchen wir es wirklich noch, uns für die Mitarbeiter einzusetzen. Das ist auch unser.
Kann ich an deine Tür klopfen?
Ich denke, dass die meisten dann meine, das machen und wissen. Da bin ich so vorsichtig. Manche überstrapazieren es ein bisschen ohne jetzt da. Aber ja, wir versuchen das wirklich da uns um jeden noch zu kümmern. Das gelingt auch nicht immer, da bin ich auch ehrlich. Aber wir schreiben es uns auf die Fahne. Wir versuchen es zumindest wirklich jedem, so gut es geht, recht zu machen.
Ja. Du hast jetzt die Möglichkeit, weil wir sprechen ja trotzdem, das Hauptthema ist ja, sagst du, die größte Herausforderung ist aktuell trotzdem, die angehen, Architekten, Ingenieure, alle für sich zu gewinnen. Jetzt hast du Haßfurt als Standort, du möchtest ja deswegen auch das Gebäude insgesamt attraktiver gestalten, du hast jetzt Werte genannt. Warum sollte man, jetzt vielleicht ein paar Punkte, um jetzt auch vielleicht die Zuhörer für sich zu gewinnen, vielleicht ist da jemand dabei, der gerade studiert und vielleicht demnächst mal sich umschaut, wo er denn gerne arbeiten möchte. Warum Haßfurt? Was spricht für Haßfurt?
Also die Leute, die auch mal von woanders, heißt es ja immer interessant, mit Leuten zu reden, jetzt wir kommen alle ursprünglich von Haßfurt, mit Leuten zu reden, die nicht von hier sind. Also mal losgelöst, was macht uns aus, hierher zu kommen? Wir haben durch unsere Größe einfach die Möglichkeit und damit haben wir deutschlandweit schon mit einem Alleinstellungsmerkmal in ganz interessante Projekte zu blicken. Also was wir zum Beispiel auch machen, dafür haben wir einen German Design Award gewonnen. Bei uns haben auch Architekten schon Wasserwerke geplant. Also ein Wasserwerk ist normal von außen wie eine Industriehalle, in der viel Technik drin ist. Wir haben das zum Beispiel mit grünem Dach versehen, in die Landschaft integriert, weil oft stehen die im Wald und dann steht da wie so ein Fremdkörper. Und bei uns kann halt auch ein Architekt an sowas mitarbeiten. Und umgedreht, ein Wasserversorgungsingenieur hat auch mal die Möglichkeit, was der im Studium überhaupt nicht auf dem Schirm hat, in der Architektur reinzuschauen. Mhm. Bei unseren ganz großen Projekten gehört das auch echt zusammen. Ist das zusammen?
Das unterscheidet dann euch dann?
Definitiv. Also das ist bis zu, dass an manchen Bereichen ja schon drüber nachgedacht wird, eigene Kläranlagen, eigene, also für die Industrie ist das eher interessant, bei ganz großen Unternehmen, wir haben Wasserknappheit, dass auch im Kläranlagenbauer bei uns mit den Architekten irgendwelche großen Industriekomplexe planen kann. Oder umgedreht, wir machen ja auch Bebauungspläne und wir haben halt natürlich alles im Haus, je nachdem, welchen Fachbereich man da hat, um mal wirklich zu sagen, was braucht der Landschaftsarchitekt, was sieht die Stadtplanerin, die den Bebauungsplan entsteht, was sieht aber der Tiefbauingenieur, um zum Beispiel Wasser wegzubringen. Wir haben viel Trockenheit und gleichzeitig diese Starkregenereignisse, also irgendwo muss das zwischengespeichert werden, sollte möglichst langsam versickern. Und bei uns kann man halt, ist auch ein Projekt, das wir vorantreiben wollen, wie so ein Modellbebauungsplan erstellen, mitarbeiten und habe alle Gewerke da. Also bei uns ist das halt, wenn ich in einem Architekturbüro arbeite, und habe eine Frage zur Statik, gehe ich bei uns einfach eine Abteilung weiter oder die Treppe runter, wenn es eine andere.
Also man hat die Chance, ganz wirklich umfangreiche Einblicke zu bekommen in jegliche Bereiche.
Und auch in Bereiche, also ich glaube, diese Hochbaugeneralplanung, da wird man schon auch ein Unternehmen finden, das das anbietet. Aber in diesem weiten Spektrum bei uns bis in Tiefbau, bis echt in absolute Zukunftsthemen wie Wasser, Abwasser, Trockenheit, einfach sind die Zukunftsthemen auch in der Landschaftsarchitektur, die kommen werden, die halten wir auch nicht auf, diesen Klimawandel. Das sind einfach Aufgaben, die es zu lösen gilt. Und dafür braucht es auch Ingenieure, kluge Köpfe, die sich da einen Kopf machen. Und bei uns ist halt viel an Spektrum da, wo ich in diesem Team da finden kann.
Ja.
Und warum Haßfurt? Und trotzdem muss man sagen, wenn man die Preise...
Jetzt hören wir mal auf die regionale, auf den Ort.
Warum Haßfurt? Also zum einen, wir bieten 2 Tage Homeoffice an. Wenn einer wirklich nicht herziehen will, sind es ja bloß noch 3 Tage. Und zum anderen aber, die Region bietet trotzdem viel an Landschaft, an Natur. Man hat die Städte Bamberg-Würzburg nebendran. Also für Leute, die das jetzt gar nicht kennen. Ich selbst wohne mittlerweile auch in Bamberg. Und mit dem Zug ist das eine 30 Minuten Fahrt. Also das ist auch überschaubar, plus Homeoffice. Hat man halt die Möglichkeit einfach auch, das muss man sagen, deshalb haben wir es gebaut, in einem ganz tollen Bürogebäude zu arbeiten. Mit der Region in Haßfurt und viele, die dann Familie gründen, stellen halt auch fest, dass das Leben da auf dem Land trotzdem, oder Land, Haßfurt hat trotzdem 12.000, 13.000 Einwohner, aber hier halt trotzdem einfacher, besser darstellbar ist, der Fokus sich ändert mit Kindern, als ich das in der Stadt überhaupt machen konnte und mir das gar nicht leisten.
Und die Verbindungen trotzdem sehr gut und sehr schnell sind, ne?
Wir haben die Autobahn, wir haben Flughafen Nürnberg, Frankfurt in der Nähe, je nachdem, wo man wohnt. Also das auf jeden Fall lohnt sich.
Lohnt sich super. Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Jetzt vielleicht von deiner Seite aus so, jetzt sagen die jungen Leute vielleicht ein bisschen mehr, was würdest du jetzt, wenn du jetzt einen Rat geben könntest an junge, angehende Architekten, Ingenieure oder überhaupt in der Branche jetzt, welchen Rat würdest du jetzt mal geben? Die jetzt, sagen wir mal sogar, du warst ja auch mal jung, du hast ja auch studiert, du hast ja Berufswahl. Wo gehst du? An welches Unternehmen willst du dich richten? Was wäre jetzt dein Rat an die Community?
Um den Rat einfach zu sehen, man muss sich einfach gucken, was sind die zukünftigen Herausforderungen. Das heißt jetzt in der Architektur, also wir denken halt, dass es auf jeden Fall vom Materialansatz her eher Richtung Holzbau gehen wird, eher halt in viel ressourcenschonendere Baumaßnahmen auch. Da darf man nicht verkennen, da sind auch Sachen, auch wenn nachhaltig dieser blöde Begriff immer ist, es kommt ja auch eine ganz neue Idee, die Mehrfachverwendbarkeit oder Wiederverwendbarkeit von Gebäuden. Also das ist auch nicht so, dass man die Leute nur braucht, um schöne Gebäude zu konstruieren, sondern die vielleicht schon so konstruieren, dass jetzt ist das vielleicht 5 Jahre lang ein Bürogebäude, aber du weißt schon, es ist einfach aus der Luft gegriffen, ich will das mal als Wohnraum nutzen. Das wird schon so geplant, dass das möglich ist oder vielleicht auch nie.
Mhm.
Und das sind halt einfach Ansätze, solche Leute wirst du immer brauchen, auch wenn es jetzt vielleicht in der Bauwirtschaft, im Wohnungsbau ein bisschen runtergeht. Ja, aber moderne Schulen, moderne, also einfach da für die Zukunft einen Punkt zu setzen, immer Ansätze geben. Das sind natürlich, das wandelt sich gerade ein bisschen, aber auch dieses Thema Heizung, Lüftung, Sanitär, was ich vorhin angesprochen habe, ist sowieso händeringend. Also Wärmepumpe sagt jedem was, das sind Leute, die das berechnen, wie sieht eine Wärmepumpe aus, wie sieht halt bei Großbaumaßnahmen ganz dringend notwendig sind.
Das heißt jetzt auch perspektivisch auch noch zu denken oder sich umzuschauen, was wird in Zukunft, was wird immer mehr gebraucht, wenn du dich orientieren möchtest in der Berufswahl, meinst du jetzt genau?
Das auch, ja, losgelöst von auch KI-Instrumenten, das darf man nicht verkennen. Das hält da schon auch Einzug, dass eine erste Software, die gewisse Entwürfe schon in der KI generieren kann. Ja. Also da wird die Arbeit sich schon verändern, aber dieses grundsätzliche Konzept entwickeln, was auch Architekten, wie sehen Lebensräume aus? Also wir sagen ja auch, einer unserer Leitsprüche, auf den wir gekommen sind, ist auch, wir sind eben Lebensraumgestalter. Das ist jetzt in der Landschaftsarchitektur vielleicht Flora, Fauna. Das ist bei den Architekturen klar, das ist ein Lebensraum, aber das sind alles Lebensräume. Und diese Grundkonzepte zu erstellen, das wird immer gebraucht werden. Das wird die KI so auch nicht übernehmen. Das wandelt sich einfach ein bisschen.
Ja, okay, spannend, cool. Ja, Zum Abschluss vielleicht ganz kurz, was mich immer persönlich interessieren würde. Wie sieht denn so, wenn du es ganz kurz zusammenfassen würdest, da ein Tag in deinem Leben aus?
Also in der Fliegerei kann sich jeder vorstellen. Bei mir im Büro ist es so, ich habe, mit was ich gar nicht so glücklich bin, es gibt nur momentan zwei Leute, die ein Einzelbüro haben, das bin ich und mein Vater. Das hat Vor- und Nachteile. Ich habe festgestellt, jetzt auch vielleicht nochmal zur Kommunikation, kann man bei mir klopfen, ja, weil wir auch festgestellt haben, zu offene Kommunikation, das ganz ehrlich, das führt auch dazu, dass manches unter den Tisch gekehrt wird, weil manches möchte ich nicht so offen kommunizieren. Mhm. Natürlich, unser Personalbüro ist abgeschlossen und Finanzen auch, aber der Rest ist extrem offen. Und da haben wir festgestellt, dass das teilweise für die Kommunikation, jeder will das ja haben, gar nicht so gut war. Also zum einen hätte ich mich gern lieber in die Abteilung gesetzt und zum anderen aber stellen wir fest, da kommt dann keiner mehr, ne? Weil ich dann in dem Raum hocke. Mein Arbeitsalltag sieht so aus, ich fange meistens gegen 8:30 an, weil ich früh oft Sport mache. Und
was heißt früh?
Früher heißt das nicht so kurz vor 6 aufstehe, 5:30, 6 und dann erst
zum Sport.
Sport gehe, joggen oder teilweise mit dem Fahrrad, dann gegen 8:30 anfangen. Ich bin noch ein bisschen leidgeplagt, also das ist für mich persönlich, weil wir haben gerade ein neues ERP-System eingeführt, das noch Nachwehen hat, also Terminen belegt. Ich bin halt, wie gesagt, hauptsächlich im Kaufmal, Abrechnung, IT, hier diese ERP-Software, Finanzen. Das ist alles immer sehr kurzfristig so Problemlösung eher.
Das heißt, du bist
kurzfristig so Problemlösung eher.
Das heißt, du bist derjenige, der auch viele Probleme. Du bist der Problemlöser. In der Position, wo du bist,
in dieser
soll dafür eigentlich auch zuständig. Ja, das heißt, es ist immer abwechslungsreich.
Das auf jeden
Fall. Ich meine, für dich auch krass. Auch noch nebenbei dann, wenn es dann zu stressig wirst, dann hockst du dich ins Flugzeug und fliegst halt mal schnell mal nach Hawaii.
Bis ich ein Flugzeug habe, ist da auch oft Panik, weil man muss das Büro schon so organisieren, dass man sich halt auch ins Flugzeug setzen kann und nicht...
Kannst du so abschalten? Kannst du so Schalter um?
Mittlerweile ja. Weil ich
jetzt bin ich Pilot. Schluss?
Mittlerweile ja, aber ich muss ehrlich sagen, das musste ich auch lernen, dass ich, also das musste ich auch mit den Kollegen, die bei mir direkt arbeiten, auch ein bisschen so strukturieren, dass ich sage, ich bin jetzt 5 Tage weg, ich bin erreichbar, wenn es wirklich brennt. Aber mit gewissen Themen, die 5 Tage warten können, dass die mich auch ein bisschen lassen. Weil tatsächlich im Fliegen musst du sehr auf den Punkt konzentriert sein.
Ja.
Das ist immer ein Wechsel zwischen Langeweile und sehr konzentriert. So kann man sich das vorstellen. Und da darf nichts reinkommen, was dich gerade ablenkt. Das ist ein bisschen im Büro, kann man mal sowas mittragen. Dann habe ich jetzt ein Gespräch, da blende ich das aus. Im Fliegen ist das echt ein bisschen... Und das musste sich natürlich jetzt auch über die Jahre erst entwickeln, dass die wissen, wie viel erreichen die mich noch. Mein Riesenvorteil ist, muss man auch sagen, da wieder die Digitalisierung. Vor 5 Jahren ohne Teams, ich kann ja jetzt sein, wo ich will. Ich komme auf alle Unterlagen, alle
vor
Teams kurz. Ich kann im Hotel, wenn es wirklich brennt, mal eine Stunde mich hinsetzen.
Egal, wo du bist, kannst du trotzdem nochmal eintauchen.
Auf alle eintauchen, sofort greifbar. Das muss man natürlich sagen, muss da schon mal den Vorteil sehen. Das wäre vor 5 Jahren so gar nicht machbar für mich. Also weil immer viele fragen, wie geht das?
Vor 5 Jahren hättest du
das
so nicht umsetzen können, was du jetzt machst?
Auf jeden Fall nicht. Also ich muss ehrlich sagen, deshalb diese neue ERP-Software hilft mir da total. Also deshalb die Digitalisierung, man darf das immer verfluchen. Ich könnte das so nicht machen, wenn wir das nicht weiter vorantreiben würden. Das muss man definitiv sagen. So schwierig das manchmal ist, da alle zu holen und allen Verständnis, was früher besser war, als ich für mich individuell ohne Digitalisierung, das wäre vor 5 Jahren bei uns im Büro nicht machbar gewesen, weil ich wirklich weg gewesen wäre. Also raus, wie kein Zugriff auf irgendwas, was heute mit dem Laptop kein Problem ist, alles dabei habe.
Ja, das merken wir ja auch. Oder manchmal reicht sogar ein Smartphone. Ne? Ja. Wenn es ganz, also ist so ganz spontan ist, kannst du mit dem Smartphone genauso viel noch gerade
biegen. Die Hand ist ja mit dem Hintergrund verschwimmen, merkt man halt mal einer, wo man
gerade. Wo du gerade sitzt.
Das ist ja auch.
Von dem Flughafen und.
Das ist ja wirklich.
Du musst halt da noch die Uniform mal wechseln. Ne? Das wäre halt. Wenn du als Piloten.
Muss man dazu sagen, das trenne ich schon. Also beim Fliegen hat das ist, was ich sage, das ist nicht nur beruflich nicht möglich, auch mental wäre das nicht möglich.
Ja, da trenne
ich das schon. Aber ich sag mal, im Hotel oder ob ich jetzt in der Hotellobby gerade sitze, wenn ich frei habe, oder das ist ja so gar nicht, also das, dafür ist es toll gewesen.
Ja. Cool, dann, danke für den wirklich intensiven Einblick in die Fiona Bauer Consult, also wirklich spannende, was da, also ich sehe immer dieses Gebäude und natürlich die Fragezeichen, was machen die eigentlich alles? Das ist natürlich krass, dass es ein sehr, sehr breites Spektrum eigentlich auch ist. Und auch danke für den persönlichen Einblick. Zum Abschluss hätte ich jetzt so ein kleines Quickfire. Leute, da kannst du jetzt einfach spontan einfach raushauen, was dir in den Sinn kommt. Ein paar Sachen haben sich wahrscheinlich schon in dem Podcast, ja, ist schon aufgedeckt irgendwo, aber trotzdem, bist du bereit?
Auf geht's.
Auf geht's. Frühaufsteher oder Nachtmensch?
Frühaufsteher.
Ja, rausgehört jetzt. Ja. Wirklich auch gerne?
Ja, nee, schon eher
gezwungen.
Gezwungen. Also ich kriege mein Leben nicht geregelt, wenn ich, das muss man sagen.
Genießt du es trotzdem auszuschlafen?
Ja, ich kann es immer dadurch, weil ich dann schon so ein Rhythmusmensch bin. Ja. Aber per se, mein natürlicher Rhythmus ist das nicht. Bin fair. Also das klappt gut. Ich gehe auch schlafen. Das ist mittlerweile drin. Also ich bin von alleine noch wach mittlerweile. Aber wenn ich das jetzt also komplett frei hätte auf einer einsamen Insel, würde das wahrscheinlich wie bei jedem auch auf 10 wechseln.
Das letzte Buch, das du gelesen hast?
Ich bin ein absoluter neapolitanischer Pizza-Freak und habe ich Pizza Neapolitana. Und da hatte einer so Rezepte zusammengefasst, also ganz unkonventionell, aber auch eine Geschichte über die Pizza geschrieben. Das habe ich gestern in der Hand gehabt. Ja.
Bist du gerne in der Küche?
Eher meine Freundin. Also ich,
aber du isst
ich
gerne.
Esse gern, aber ich lasse mich auch gern bekochen. Aber Pizza habe ich da meinen absoluten Fetisch. So.
Ja, aber da hältst du dich aber wahrscheinlich doch ein bisschen zurück, oder, bei der Pizza? So ein tägliches Abend.
Da läuft das Liegen halt gut. Ich habe überall eine Pizzeria, wo ich die ich da ab... Fahrt, das ist ganz nett.
Jetzt wenn wir sprechen hier über Architektur, das heißt, wenn du ein Gebäude wärst, welches wäre es?
Boah, das ist ja ganz schwierig. Trotzdem ein schönes, das ist ein Familienhaus, hört sich zu spießig an, aber so ein schönes Gebäude, ein Wohnraum.
Ja?
Naja, weil das trotzdem so, das Wohnen, das ist ja das Schöne, dieses Lebensraum gestalten, also jetzt kein so ein klassisches Einfamilienhaus, du weißt, was ich meine, das ist nur der Fachbegriff. Einfach ein schönes Gebäude vom Design her, was trotzdem innen sehr gemütlich ist.
Also nichts Spektakuläres, ein Wolkenkratzer mit hier, du das Gebäude jetzt, keine Ahnung.
Nee, gar nicht. Also
Empire State Building wärst du nicht gerne.
Mit Geschmack, nee, aber innen gemütlich, einfach so, dass man sich gern...
Das spiegelt so ein bisschen dein Charakter dann auch wieder, ja.
Hätte ich jetzt gesagt,
ja. Cool. Dein Lieblingsort in Franken, wenn wir schon regional sind? Oder machen wir sogar Unterfranken?
Ja, ich kann es sogar ganz konkret sagen, wenn es jetzt in Unterfranken ist, kann ich es dir gar nicht sagen, aber in der Region auf jeden Fall, hier ist es Zeiler Käppele.
Wirklich?
Mein Opa kommt aus Zeil, ich war da ganz viel als Kind, ich genieße da immer noch die Aussicht, bin da jetzt nicht mehr so oft, aber das kann ich sagen, dass ich da immer so eine Verbindung hin hatte.
Ja, ich tatsächlich auch, also als Kind war ich sehr oft da oben.
Also mit meinem Opa aus Zeil wahrscheinlich ist das daher gekommen.
Ja? Krass. Eine Sache, die du immer vergisst.
Oh Gott, Dutzende Sachen. Ich bin vergesslich.
Nenn mal eine.
Ich kann nur eine sagen. Ach, heute Kopfhörer zurückgefahren, Tablet-Ding. Ich bin froh, dass mittlerweile teilweise bist du daran erinnert, mit dem Vergessen oder AirTags
überall.
Aber die greifen halt auch erst nach 200 Metern.
Richtig ist, dass man sich zu helfen weiß.
Losgefahren bin ich ja dann trotzdem, aber ich war erinnert.
Ja. Und wenn nicht, dann wirst du nochmal angerufen.
Ja, also das hilft extrem. Aber
gut ist auch, wenn man gute Kollegen hat, die an jederzeit immer daran erinnern, wenn man was vergisst. Ich spreche aus Erfahrung.
Ich auch.
Manchmal lässt er es aber auch einfach verschwinden und sagt dann Pech gehabt. Und verkauft es auf eBay wahrscheinlich. Ein Gadget, ohne dass du nicht leben kannst.
Das sind tatsächlich aber meine AirPods. Da ich ja natürlich so flexibel arbeite. Ja. Und dann bin ich mich ein bisschen abschotte. Das Schöne ist dann auch mit den AirPods, weil das Geräuschunterdrückung ist, da eintauchen das Ganze. Also die habe ich immer.
Egal, wo du bist, ich sehe es auch so. Für mich auch eins Smartphone. Das habe ich jetzt gerade nicht.
Smartphone auf, aber natürlich, aber weil mit den zwei Kombis ich überall zurechtkomme.
Jetzt als Pilot vielleicht das Mutigste, was du je getan hast. Vielleicht ist da irgendwas. Was gibt es denn das Mutigste, was du je getan hast?
Also, wie weit gehe ich da jetzt ins Detail?
Bist du so einer, der aus dem Flugzeug springt?
Nee, das stellen sich viele den Beruf vom Piloten immer so ein bisschen falsch vor. Was du da eigentlich machst den ganzen Tag, ist Risikoevaluierung. Also du entscheidest einfach oder versuchst Situationen, die kommen, greife ich da ein bisschen ins Fliegen ein, aber zu evaluieren für dich. Also du versuchst immer als sehr komplexe Maßnahmen, da hast du auch Tools dafür, wie man das macht. Also wie du, das lernst du schon auch in dem Beruf. Das evaluierst du einfach, kann man das Risiko tragen oder nicht.
Ja.
Und da kommt es natürlich zu Situationen, die Rahmenbedingungen ändern sich. Also ganz konkret, dass jetzt mutig war, ist jetzt schwierig. Ich soll ja eigentlich genau das machen, das minimieren. Also mutig ist der falsche Ausdruck da. Aber es kommt natürlich zu Situationen, du bist beim Fliegen natürlich auch dem Wetter ausgesetzt. Das Wetter wird immer extremer, wo es schon konkret Situationen gibt, wo du Wetter unterschätzt oder Wetter einfach schlechter ist, als das sichtbar gemeldet ist.
Ja.
Und also ein konkreter Fall, wo wir mal in Nordafrika angeflogen sind, die Gewitter da deutlich schlechter waren oder stärker waren als vorhergesehen, als wir das auch im Wetterradar anordnen, dann einen Anflug gemacht haben. Ich meine, ich glaube, sowas kennt jeder Pilot. Das ist eine Situation, die ich so nicht mehr gemacht hätte. Also wenn du das jetzt im Voran anschaust, du fliegst ja da jetzt voll geografisch übers Mittelmeer an. Das ist sehr häufig im Sommer, dass über Nordafrika da, wo diese Wasser-Land-Grenze ist, sich Gewitter bilden, einfach durch dieses Heiß-Kalt-Gefälle, es heizt sich extrem auf im Sommer. Also die siehst du von sehr weit schon dann auch nachts stark leuchten. Und das war dann deutlich, also das sind einfach Sachen, die hätte ich heute so nicht mehr gemacht.
Okay, oh. Dann das Letzte, der beste Rat, den du je bekommen hast.
Ach Gott, das ist auch schwierig.
Ja. Was schießt dir als erstes in den Kopf?
Der beste Rat, das kann ich dir so gar nicht sagen, aber ich glaube, wo meine Eltern auf mich eingeredet haben, als ich heirate dieses Jahr, ich glaube, dass meine Eltern auch sehr glücklich mit meiner Freundin sind und sie haben jetzt eher dazu geraten, auch zu heiraten, das zu machen, würde ich zum Vorwand. Und ich glaube wirklich, das soll sich auch kitschig anhören, aber das war auch der beste Rat bisher.
Dass du die Frau wählst, die du gewählt hast.
Die Frau wählt, muss ich auch sagen, das tut schon gut, jemanden so.
Ja, das hört sie gerne.
Aber das, wenn du mich jetzt so fragst, das ist so das Beste, wo meine Eltern auch mich, die haben mich schon gehen gelassen, aber so auf mich eingeredet haben, bis hin das auch.
Ja, super. Hat Spaß gemacht. Viel erfahren. Und ja, ich übrigens würde ich das Angebot vielleicht annehmen, beim nächsten Mal vielleicht auch bei euch mein Büro so eine Folge aufzuzeichnen. Also ich sehe es hier und würde da gerne mal vorbeischauen.
Im Holzbau, deshalb habe ich gesagt, ja. Also sehr gern. Also das noch dazu, losgelöst von Mitarbeiter, haben wir das konstruiert, damit sowas da stattfindet. Auch losgelöst, ob das jetzt zwischen uns zu irgendwas führt oder wir wollten einfach, dass das so ein Ort ist, wo man was machen kann, Leute hinholt, was entwickelt. Und das ist mal losgelöst von den Mitarbeitern. War uns wichtig, dass man halt, weil das fehlt natürlich auf dem Land. Ne? Orte, wo.
Also so ein Gebäude, fällt natürlich ein Hass drauf. Ja.
In München als zig Orte, wo man ein Interview machen kann. Das fehlt natürlich hier und es war uns immer wichtig, dass man halt kommen kann.
Ja, so. Vielleicht kannst du dann noch mehr über das Pilotsein erzählen.
Ja.
Machen wir daraus eine Folge. Sehr spannend. Ja, auf jeden Fall ein Mann mit sehr vielen Seiten, sehr vielen verschiedenen Perspektiven, auf die du blickst auch. Und super interessant, super interessant. Dankeschön, dass du da warst. Danke für das sehr intensive Gespräch. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Und für alle Zuhörer jetzt, ja, ciao.
Sehr gern. Vielen Dank auf dir. Also war auch schön, mit euch das hier zu machen.
Okay, super. Dann ciao, ciao.
Danke, tschüss.